Schön, Kinder sind ein Segen und ihr seid da echt gesegnet als Gemeinde, dass ihr da so viele Kinder habt, das ist echt sehr, sehr schön. Mein Name ist Sebastian, ich bin jetzt in der vierten Woche meines Gemeindepraktikums und damit auch am Ende meines Gemeindepraktikums. Aber heute darf ich nochmal predigen und ich habe es super doll genossen, ins Wort Gottes einzutauchen. Und Gott ist da, Gott ist hier mitten unter uns. Und ich habe eine Frage für euch mitgebracht. Und zwar, wie würdest du reagieren, wenn es bei dir an deiner Tür klopft? Wie würdest du reagieren, wenn Jesus an deine Tür klopft? Und das mag vielleicht irgendwie eine leicht verrückte Frage sein, aber frag dich mal, wie würdest du reagieren? Würdest du dich freuen? Würdest du ihn aufgeregt reinbitten und dich darüber freuen, dass er zu dir gekommen ist? Vielleicht wärst du wirklich ganz aufgeregt und würdest die Welt in Bewegung setzen, dass er sich bei dir wohlfühlt. Du willst ja sicher gehen, dass ihm nichts fehlt. Vielleicht würdest du ihn regelrecht ausquetschen mit 1000 Fragen, die dir auf der Seele brennen und ja zuhören, was er zu berichten hat. Vielleicht würdest du dich aber auch ein wenig schämen. Du hast ja schon deine bequeme Joggerhose an und bist eigentlich gar nicht mehr bereit, irgendjemanden zu empfangen. Und das Geschirr steht da auch noch vom Vortag unabgewaschen. Die ganze Woche war voll und es war kaum Zeit, Staub zu saugen. Und auch der Wäscheberg reicht mittlerweile fast an die Decke. Ja, wie würdest du reagieren? Und so absurd ist die Frage vielleicht gar nicht. Heute geht es in der Predigt um eine solche Begegnung. Jesus ist zu Gast. Jesus kommt zu Besuch. Und in der Bibelstelle, die wir heute lesen, ist er zu Gast in Bethanien. Und wir lesen zusammen die Bibelstelle aus Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Und da steht, es begab sich aber, als sie weiterreisten, also es geht um Jesus und seine Jünger, dass er in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Und sie setzte sich zu den Füßen Jesu und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorgen und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Und ich liebe diese Geschichte. Ich finde die richtig, richtig schön. Und es ist auch super spannend, wo im Lukas-Evangelium diese Stelle auftaucht. Wenn wir uns die Verse davor anschauen, finden wir die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und wenn wir ein bisschen weitergehen, dann finden wir eine Stelle, wo Jesu seinen Jüngern erklärt, wie man richtig betet, wenn man betet. Und in dieser Geschichte finden wir eine Spannung zwischen Maria und Martha, zwischen Handeln und Zuhören, eigentlich zwischen dem barmherzigen Samariter und dem Beten, wie man richtig betet. Aber zuerst versetzen wir uns einmal in die Charaktere von Maria und Martha. Jesus kommt, er ist gerade tatsächlich auf der Reise nach Jerusalem und er macht mit seinen Jüngern einen Halt in Bethanien. Und Martha, die anscheinend ältere Schwester von Maria, nimmt sie auf. Und jetzt lesen wir, wie verschieden diese beiden Schwestern Jesus begegnen. Wir lesen, Maria setzt sich zu den Füßen Jesu und hört ihm zu. Martha aber war beschäftigt. Sie wollte sicher gehen, dass es Jesus gut geht, dass er alles hat, was er braucht. Und sie wollte eine gute Gastgeberin sein. Und Gastfreundschaft war in der damaligen Kultur großgeschrieben, ganz, ganz großgeschrieben. Es war ein unglaublich zentraler Wert, der nicht nur eine Frage der Höflichkeit war, sondern ganz eng vernetzt war mit den moralischen und religiösen Pflichten, die auch in der Tora vorkommen und die in der Tradition Israels verwurzelt ist. Und Martha handelt in dieser Bibelgeschichte genauso, wie es von ihr erwartet wird, so bilderbuchmäßig. Damals war es die alleinige Aufgabe der Frau, sich um die Bewirtung des Gastes zu kümmern. Und ja, Handeln entsprach genau den Erwartungen und ihrer Position als Frau. Maria hingegen man liest die Geschichte und ihr war das Wohl des Gastes nicht ganz so wichtig. Und sie ignorierte die von ihr erwarteten Pflichten. Und sie setzt sogar noch eine Schippe obendrauf. Sie setzt sich zu den Füßen Jesu und hört ihm zu. Und das ist keine zufällige Sitzhaltung, die sie da einnimmt. In der damaligen Zeit bedeutete das, dass man ein Schüler war, dass man ein Jünger war. Wer zu den Füßen eines Rabbis saß, der hat das getan, um von ihm zu lernen. Und eigentlich war das den Schülern vorenthalten. Nicht nur den Schülern, sondern eigentlich den Männern. Eine Frau hatte da eigentlich überhaupt nichts zu suchen. Wenn die Tora damals gelehrt wurde, dann war das ein Privileg, was den Männern vorenthalten war. Und Frauen durften zwar auch in den Gottesdienst kommen, aber der Gottesdienst wurde erst gefeiert, wenn 10 Männer anwesend waren. Und es hätte keinen Unterschied gemacht, wenn es 9 Männer und 1000 Frauen gewesen wären. 9 Männer, der Gottesdienst findet nicht statt. Und oftmals gab es in den Synagogen wirklich so Gitter oder Schranken, die die Frauen vom Gebetsraum trennten. Später gab es manchmal eine extra Empore, wo die Frauen dann drauf saßen, damit die Männer ungestört ihren Gottesdienst feiern konnten. Also hier unten würden die Männer sitzen und da oben dann die Frauen. Eine ganz schön absurde Vorstellung, aber das waren die Traditionen damals. Selbst im Tempel gab es den ersten Vorhof, wo die Nichtjuden noch rein durften. Dann gab es einen Vorhof, wo dann auch die Frauen noch rein durften. Und dann kam noch ein Vorhof, der dann nur für die Männer bestimmt war. Und dann kam noch ein Vorhof, wo nur die Priester drin sein durften. Und dann gab es noch das Allerheiligste. Und da war dann aber nur der Hohepriester einmal im Jahr drin. Aber Frauen waren quasi aus dem geistlichen Leben ausgeschlossen. Sie durften einmal in der Woche die Kerze anzünden, um den Sabbat nach Hause einzuladen. Das war es dann aber auch. Und ich erzähle das alles, damit wir eine Vorstellung bekommen, wie anmaßend, geradezu frech Maria sich hier in dieser Bibelgeschichte verhält. Und ich kann Martha, wenn ich mich da reinversetze, sehr gut verstehen, die empört zu Jesus kommt und sie darauf hinweist. So von wegen, siehst du denn nicht, dass ich hier alles richtig mache und wie frech Maria ist, dass sie hier vor deinen Füßen sitzt? Und Jesus antwortete zu ihr und sprach: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen wird. Maria durchbricht die Norm. Maria macht etwas ganz anders. Die Norm sagt ihr, dass sie sich nicht zu den Füßen Jesu setzen darf. Maria aber nimmt sich dieses Recht. Und Maria handelt hier nicht aus Bequemlichkeit oder aus Ignoranz. Sie hört zu und sie lernt und sie nimmt sich Zeit für das Wesentliche. Und wir beobachten hier, Jesus lässt sie. Jesus lässt sie zu seinen Füßen sitzen. Und sogar noch mehr, er bestätigt sie. Maria aber hat das gute Teil gewählt, das nicht von ihr genommen wird. Und vor 2 Wochen durfte ich hier ja schon einmal predigen und da ging es um die Kingdom Culture, um die Kultur in Gottes Königreich und wie in der Kultur Gottes einige Sachen wirklich nahezu auf den Kopf gestellt werden und wo wir diese Kultur verstehen müssen, um das Königreich zu repräsentieren. Und hier sehen wir wieder einmal, wie anders Jesus tickt. Und Maria lebt in dieser Kultur, eine Kultur, in der nicht Herkunft, Geschlecht oder sozialer Status darüber bestimmt, wer zu Jesus kommen darf. Und das hören wir nicht zum ersten Mal, aber warum scheint es denn so provokant, warum ist es so mutig, wie Maria hier handelt? Warum ist es nicht selbstverständlich, dass sie sich zu den Füßen Jesu setzt? Und das ist ein klares Zeichen dafür, dass Jesus nicht nach den Maßstäben dieser Welt urteilt. In seinem Reich zählen nicht Traditionen oder Erwartungen, sondern das, was wirklich wichtig ist, die Nähe zu ihm. Und wir dürfen uns an dieser Stelle ehrlich fragen, wo in unserem Leben halten uns Konventionen, Erwartungen oder gesellschaftliche Normen davon ab, uns ganz auf Jesus einzulassen? Und ich glaube, das ist wirklich eine ganz, ganz relevante Frage, die wir uns viel zu selten vielleicht stellen. Wo machen wir Dinge, weil das halt der richtige Weg ist oder das hat man doch immer schon so gemacht? was sollen denn die anderen denken? Das gehört sich aber nicht. Das kann man doch so nicht machen. Und wir haben eine Kultur geschaffen, an der wir uns festhalten, ja, nahezu festklammern. Und wir vergessen ganz oft, und da beziehe ich mich ein, damit predige ich zu mir ganz als allererstes, wir vergessen das, was wirklich wichtig ist. Uns einfach zu den Füßen Jesu zu setzen und unabhängig davon, was andere denken, ihm zuzuhören. Unabhängig von den Pflichten, unabhängig von den Erwartungen von anderen, aber auch unabhängig von den Erwartungen, die wir uns oftmals selbst auferlegen. Und wir dürfen wissen, eins aber ist nötig, wie Jesus spricht. Und wir sehen, dass Martha genau das hören musste. Sorge dich nicht. Eins aber ist nötig. Du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Diese Worte sagt Jesus zu Martha, nicht weil er Mitleid mit ihr hat, sondern weil er sich um sie sorgt. Sie macht sich Sorgen um viel. Sie fühlt sich ungerecht behandelt, obwohl sie doch alles richtig macht. Beziehungsweise obwohl sie doch alles macht. Beziehungsweise obwohl sie jetzt die ist, die alles machen muss. Das Essen muss doch reichen für Jesus und für seine Jünger. Man muss doch dafür sorgen, dass sie genug zu trinken haben. Haben wir überhaupt noch genug von dem guten Brot? Die Teller müssen abgeräumt werden und abgewaschen werden. Der Nachtisch steht ja noch gar nicht auf dem Tisch. Ich glaube, es sind Gedanken, die Martha in dieser Situation hatte. Und sie hat sich um vieles gesorgt. Und sie findet keine Ruhe, weil noch so viel zu tun ist. Und weil noch so viel von ihr erwartet wird. Weil sie sich um so viel sorgt. Kennt ihr das Gleichnis von dem Bauern, der auf sein Feld geht und die Saat auf dem Feld verteilt? Stimmt, oder? Er sät die Samen aus und einige fallen auf die Felsen, einige fallen unter die Dornen und der Großteil wahrscheinlich, das traue ich dem Bauern mal zu, fällt auf den fruchtbaren Boden, fällt auf das Feld. Und dort schlagen sie Wurzeln, wachsen zu großen Pflanzen und sie bringen Frucht. Und in dem Gleichnis geht es um das Wort Gottes und wie verschiedene Menschen oftmals mit dem Gehörten umgehen. Manche nehmen es auf und hören seine Stimme. Das ist der fruchtbare Boden. Manche aber nicht. Felsen und Dornen. Und in Lukas 8, Vers 14 können wir lesen. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben. Aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Sorgen im Leben verhindern, dass wir die Stimme Gottes hören. Und sie führen dazu, dass wenn wir das Wort Gottes hören, ihm keine Beachtung schenken. Und es kann in uns nicht keimen, es kann in uns keine Frucht bringen. Warum sorgst du dich? In Lukas 12 konfrontiert Jesus seine Jünger und sagt, deshalb sorgt euch nicht. Seid nicht besorgt für das Leben, was ihr esst, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als nur Nahrung und der Leib mehr als Kleidung. Betrachtet die Raben, die nichts säen noch ernten, die weder Vorratskammern noch Scheunen haben. Und Gott ernährt sie. Wie viel seid ihr mehr als die Vögel? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und oftmals leben wir unser Leben und wir machen uns Sorgen. Wir sorgen uns um die vergangene Woche, wir machen uns Sorgen um die kommende Woche, wir machen uns Sorgen um Geld, wir machen uns Sorgen um Jobs, wir machen uns Sorgen um den kommenden Urlaub, die Zeit, die wir haben. Und was bringt es? Wir können unser Leben keine Elle hinzufügen, wie Jesus sagt. Wir können unser Leben nicht wirklich verbessern. Und in Johannes 10 verspricht Gott, dass er der gute Hirte ist. Er ist gekommen, damit wir das Leben haben, damit wir es im Überfluss haben. Und er meint es gut mit uns. Und das ist ein Riesenversprechen. Er möchte uns seine Sorgen nehmen. Er möchte zu uns sprechen. Und er sagt auch in Johannes 10, meine Schafe kennen meine Stimme. Martha hat die Stimme von Jesus nicht gehört. Ihre Sorgen haben sie davon abgehalten. Martha, Martha. Er nennt sie beim Namen. Du bist besorgt und beunruhigt für viele Dinge. Er sieht sie und versteht sie. Eins aber ist nötig. Und er lädt sie ein. Vertrau mir, sagt er. Und Jesus will Maria nicht die Sorgen der Martha, in die Sorgen der Martha bringen. Jesus will, dass Martha den Frieden der Maria bekommt. Und ich habe es am Anfang schon erwähnt, direkt vor der Begegnung mit Martha und Maria erzählt Jesus die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und wir sehen hier, dass Jesus lehrt, dass Dienen wichtig ist, dass Nächstenliebe wichtig ist, dass Gastfreundschaft wichtig ist. Aber so wichtig der Dienst auch ist, er darf nicht zur Sorge werden. Denn vor lauter Sorge kann das, was wirklich wichtig ist, aus dem Blick geraten. Fokus. Aus dem Hören dienen. In der Geschichte von Martha und Maria passiert es mir selbst ganz, ganz schnell, dass man die beiden Charaktere gegenüberstellt und als Gegensätze betrachtet. Das kontemplative Leben der Maria gegen das aktive Leben der Martha. Und Martha kommt hier irgendwie schlechter weg, oder? Sie macht anscheinend was falsch. Und ihr Handeln wird niedriger geschätzt als das der Maria. Aber, und das muss man hier, glaube ich, erwähnen, und das vergisst man, glaube ich, ganz schnell, Martha ist die, die Jüngerschaft eigentlich möglich macht, indem sie Jesus einlädt. Und Martha handelt hier entgegen dem Zeitgeist. Und durchbricht die Norm, dass sie als anscheinend alleinstehende Frau Jesus zu sich einlädt. Und es ist wichtig zu sagen, dass hier keine Wertung bezüglich Dienst gegen Zuhören vorliegt. Die Spannung, die wir hier finden, entsteht erst dann, als Martha zu Jesus kommt und ihren Job als wichtiger sieht als der Job von Maria. Sie kommt zu Jesus und sagt Jesus, was zu tun ist. Und Jesus sagt zu ihr, nee, so läuft das nicht. Und da habe ich mich auch ein bisschen ertappt gefühlt. Kommen wir nicht oftmals zu Jesus und sagen ihm, was er zu tun hat? Und ich liebe diese Geschichte wirklich, eingebettet zwischen dem barmherzigen Samariter und der Lehre, wie wir richtig beten dürfen. Wir alle haben es schon mal gehört, das Vater unser, was Jesus hier erwähnt. Vater unser im Himmel. Die Rede hier ist von einem Vater. Es ist persönlich. Und wir sind Gottes Kinder. Und wisst ihr, was Jesus mit seinen Kindern macht? Er lässt sie zu sich und er nimmt sie auf den Arm. Er umarmt sie und er herzt sie. Und er segnet sie. Oh, tut mir leid, ich weiß gar nicht, was los ist, aber es bewegt mich. Ich finde es schön. Und weiter geht das Gebet, dein Wille geschehe. Nee, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Aber wie viel von unserem Handeln im Alltag ist eigentlich vom Willen Gottes bestimmt? Vieles, was wir tun, und das sehen wir auch bei Martha, ist gut, ist wichtig, muss gemacht werden. Aber die Wahrheit des Evangeliums gibt dem diakonischen Handeln erst Sinn und Richtung. Genau, ja. Springen wir mal zurück. Und wir dürfen uns fragen, was steht im Zentrum unseres Handelns? Andrew Murray, das war ein südafrikanischer Theologe und auch Pastor und Autor, der hat einige echt geniale Bücher geschrieben, der hat gesagt, you lose your strength as a worker when you forget your dependence as a believer. Also du verlierst deine Stärke als Arbeiter, wenn du deine Abhängigkeit als Gläubiger vergisst. Handeln wir aus eigenem Willen? Dienen wir aus eigener Kraft? Wir werden hier erinnert, dem zuzuhören, der den Weg kennt. Und oftmals laufen wir los und wir meinen, den Weg zu kennen. Und wir laufen und wir laufen und wir machen und wir tun. Und wenn wir gefragt werden, dann ja, ist stressig gerade, viel los, aber passt schon. Und dann kommen noch die Dienste von der Gemeinde irgendwie on top und die Veranstaltung. Und Jesus sitzt da und wartet auf uns und wundert sich, was wir eigentlich die ganze Zeit machen. Er ist doch zu Besuch. Gott ist bei Martha zu Gast, um Zeit mit ihr zu verbringen, um sie kennenzulernen. Und er will ihr Worte des Lebens bringen und Martha hört seine Stimme nicht. Und oftmals habe ich das Gefühl in meinem eigenen Leben, dass Gott gar nicht mehr redet. Ich bin oftmals wahrscheinlich zu beschäftigt. Und wenn er redet, dann anscheinend nicht mit mir. Oder scheint so, als würde er nur flüstern, als würde ich Gott nur so ganz leicht irgendwie im Hintergrund wahrnehmen, nur wie so ein Flüstern. Und dann denke ich mir, boah, Gott, du bist doch Gott, warum kannst du nicht einfach laut mit mir reden und sagen, was du von mir willst? Du bist doch Gott. Und selten ist es in unserem Leben, dass wir eine laute Stimme wie Donner aus dem Himmel hören oder dass vor uns ein Engel auftaucht, der uns sagt, was zu tun ist. Gott flüstert. Und er redet ganz leise. Ganz leise. Und was müssen wir tun, wenn Gott ganz, ganz leise mit uns redet? Wir müssen nah zu ihm hinkommen. Wir müssen uns vor seine Füße setzen, damit wir verstehen, was er sagt. Er will uns nicht rumkommandieren. Er möchte keine Marionetten. Ihm geht es nicht darum, dass wir die richtigen Dinge zu tun, nur weil er uns das sagt. Er will unser Herz. Er will Gemeinschaft. Er will sich mit uns austauschen. Er will dir sagen, was ihm auf dem Herz liegt. Und er will dir sagen, was er über dich denkt. Und er, der Erfinder des Lebens, weiß, was du brauchst. Und er möchte es dir geben. Und Martha kommt zu Jesus und sagt ihm, was zu tun ist. Ja, lass uns daraus lernen und lass es uns anders machen. Bei Gott geht es nicht um Erfüllung von Aufgaben und Pflichten, sondern um das Hören auf Jesus, um eine persönliche Beziehung. Und es geht darum, es geht um das, was uns keiner mehr nehmen kann. Es geht um die Stimme Gottes, es geht um die Stimme, die uns Leben zuspricht. Es geht um die Stimme, die uns Identität gibt. Es geht um die Stimme, der wir vertrauen können. Es geht um die Stimme, die dein Leben verändert. Es geht um die Stimme des guten Hirten. Wie würdest du reagieren, wenn Jesus an deine Tür klopft? Vielleicht erkennst du dich in der Martha wieder, voller Pflichten und Sorgen und Erwartungen. Und vielleicht fühlst du dich, als müsstest du ständig leisten, um alles im Griff zu haben, um allem gerecht zu werden. Und vielleicht hast du keine Zeit, wirklich zu hören, weil so viel zu tun ist. Oder du fühlst dich wie Maria und du sehnst dich nach mehr von der Nähe Jesu. Aber du hast Angst, dass andere dich nicht verstehen, dass du Erwartungen enttäuscht. Ja, und Jesus lädt dich ein. Jesus klopft an die Tür. Und es geht hier nicht um Leistungsdruck oder Pflichtgefühl, sondern aus einer tiefen, vertrauensvollen Beziehung zu ihm. Er sagt, eins aber ist nötig. Er ruft dich nicht in die Hektik und Sorgen, sondern in Ruhe und Vertrauen. Und er flüstert, damit du näher kommst, damit du hörst, wer du wirklich in seinen Augen bist. Und wir haben noch ein Lied, der wunderbare Hirt. Und in dem Lied möchte ich dich echt einfach einladen, dir einen Moment Zeit zu nehmen und dich einfach bewusst zu den Füßen Jesu zu setzen. Und auf seine Stimme zu hören. Und wenn du ihn hörst, dann geh und diene aus seiner Kraft, nicht aus deiner eigenen.